Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die meisten Privatanleger scheitern nicht an fehlenden Infos, sondern daran, dass sie nicht rational über Chancen und Risiken nachdenken. Willkommen zu einer neuen Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Dominik Doster. Er ist Portfolio Manager bei Wikifolio. Dominik, danke, dass du heute Zeit hast für uns.
Hallo David, danke für die Einladung, mich hat es sehr gefreut. Ich finde das einen sehr, sehr coolen Podcast hier mit viel Mehrwert für alle Zuhörer. Hi auch an alle Zuhörer, ich bin der Dominik, ich bin 28 Jahre alt. Genau wie David schon gesagt hat, ich bin Wikifolio Trader. Ich bin schon, ja, seit ich Jugendlicher war, extrem finanzaffin, vor allem im Bereich Aktien, das ist mein Steckenpferd. Und genau mit 18 habe ich dann auch die erste Aktie gekauft, so mal zu meinem Weg zu den Aktien hin. Und vor 3 Jahren habe ich dann mein Wikifolio gestartet. Ich weiß nicht, ob Wikifolio jedem ein Begriff ist, sonst erkläre ich das ganz kurz. Genau, wikifolio.com ist eine Plattform, die Social Trading anbietet. Das bedeutet, dass man sich gegenseitig austauschen kann zum Thema Aktien. Da gibt es immer wieder ganz coole Diskussionen. Und der zweite Part bei Wikifolio ist, dass man als Trader bzw. Investor ein Portfolio zusammenstellen kann, in das andere investieren, die sich vielleicht nicht die Arbeit mit Einzelaktien machen wollen und dann eben diese Arbeit einem Portfolio-Manager abgeben wollen. Und ja, ein solcher Wikifolio-Trader bin ich. Vielleicht ganz kurz vorneweg, ich bezeichne mich nicht gerne als Trader. Ich denke, der Unterschied Trader und Investor ist jedem Zuhörer ja ein Begriff. Ich spekuliere nicht kurzfristig, sondern investiere langfristig und möchte langfristig von den Gewinnen von Unternehmen partizipieren. Genau.
Sehr cool. Ja, da hast du uns eh schon mal einen wichtigen Begriff weggenommen zwischen Trader und Investor. Um das geht's ja auch ein bisschen. Warren Buffett ist ja sozusagen Long-Term-Sicht gesehen. Wir haben vor unserem Call schon ein bisschen gesprochen über Buffett und deine Prinzipien und du hast mir gesagt, der Burggraben, das ist ein sehr wichtiges Prinzip für dich. Magst du uns mal erklären, warum ist das für dich sehr spannend?
Genau, also der Burggraben habe ich als wichtigstes Prinzip von Warren Buffett für meine Strategie festgelegt. Liegt vor allen Dingen daran, dass ich sehr risikoavers bin. Also ich möchte nicht große Risiken eingehen und der Burggraben per Definition schützt das Unternehmen ja vor Konkurrenten. Ich würde noch dazu nehmen, schützt das Unternehmen auch vor sonstigen Risiken, so wie ich das zumindest definiere. Und das ist eben besonders wichtig, weil wenn man langfristig investieren will, dann braucht man ja Unternehmen, die auch langfristig am Markt bestehen. Das ist der erste wichtige Grund. Es bringt ja nichts, in ein Unternehmen zu investieren, das aktuell stark wächst, aber möglicherweise in 5 Jahren nicht mehr existiert oder in 5 Jahren große Probleme mit Konkurrenten bekommt. Deshalb, das ist schon mal der erste wichtige Grund. Der zweite Grund ist, Unternehmen, die einen großen Burggraben haben oder einen großen Wettbewerbsvorteil zur Konkurrenz, die können oft auch höhere Margen erzielen, weil wenn ich ein Produkt habe, das in irgendeiner Weise, sei es technologisch oder eine tolle Marke, in irgendeiner Weise überlegen zur Konkurrenz ist, dann kann ich natürlich auch höhere Preise verlangen und habe eine große Preissetzungsmacht. Und das sind natürlich wichtige Vorteile fürs langfristige Investieren.
Absolut, stimme ich dir 100% zu. Aber jetzt ist es ja nicht so, dass die Firmen sagen, hey, wir haben einen großen Burggraben und andere Firmen sagen, wir haben keinen Burggraben. Wahrscheinlich wird sich jedes Unternehmen auf die Fahne schreiben, dass sie irgendeinen Vorteil haben oder natürlich auch von Außenstehenden wird es dann heißen, boah, die sagen vielleicht nicht, die haben einen großen Burggraben, aber dann heißt es halt vielleicht, diese und jene Firma, die haben einen speziellen technologischen Vorsprung oder Bei uns ist der Netzwerkeffekt ganz groß. Das sind ja so typische Burggräben, die man gerne nennt. Wie kannst du das dann unterscheiden? Was ist nur eine Illusion und was ist dann wirklich ein Burggraben? Weil nach außen hin wird wahrscheinlich, wie schon gesagt, jedes Unternehmen sagen, wir haben den besten Burggraben.
Das ist absolut richtig. Also die Kunst als Investor ist eben rauszubekommen, welche Unternehmen einen wie großen Burggraben haben. Und wie du sagst, jeder versucht, seinen Burggraben hochzuhängen, aber das muss man als Investor selber entscheiden. Ich sehe auch oft online irgendwelche Sprüche bei Tabakaktien, geraucht wird immer, ja, aber das ist noch kein Burggraben, das ist noch kein dauerhaftes Geschäftsmodell. Nur weil immer geraucht wird und ich gerade Zigaretten anbiete. Sondern ja, das muss man wirklich von Unternehmen zu Unternehmen selbst entscheiden oder beurteilen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Netzwerkeffekte sind keine besonders großen Burggräben in den meisten Fällen. Auch technologischer Vorsprung ist oft noch kein großer Burggraben. Dagegen sind zum Beispiel Burggräben, große Burggräben. Also ein klassisches Beispiel, der Frankfurter Flughafen, der hat nicht in 3 Jahren einen Konkurrenzflughafen nebendran, sondern der wird dauerhaft in Frankfurt und Umgebung die Fluggäste einsammeln. Und ja, zu den Netzwerkeffekten, warum ich das nicht besonders stark finde, ist ja beispielsweise eine Plattform wie also Snapchat. Das ist ein Unternehmen, das viele Kunden hat und deshalb suggeriert, dass man einen großen Netzwerkeffekt hat. Aber was hält die Kunden eigentlich bei Snapchat? Das Produkt ist kostenlos, ja. Sie haben ein bisschen eine Einzigartigkeit mit ihrer Plattform, aber wenn die Kunden morgen gehen, aus irgendeinem Grund, sagen wir, Snap hat einen Skandal oder irgendwas, oder eine andere Plattform macht irgendwas besser, dann das ist kein Nachteil für die Kunden. Also die Wechselhürde ist extrem klein, das will ich damit sagen, ja.
Ist ein Netzwerkeffekt für dich dann hochwahrscheinlich, wenn es in einem Bereich ist, wo man schon viel Geld investiert? Zum einen vielleicht für Lizenzen, aber zum anderen auch, dass der Aufwand intern auch sehr hoch wäre. Wäre das ein guter Netzwerkeffekt für dich, wenn ich jetzt sage, die Wechselhürden sind hoch, weil das ist schon so integriert, vielleicht, ich denke ja jetzt an Buchhaltung oder so. Jetzt hast du da ein jahrelanges Buchhaltungssystem, die Rechnungen basieren darauf, und dann willst du auf einmal wechseln. Das ist,
Definitiv.
die Lizenzen wären teuer, neue wahrscheinlich von einem anderen Unternehmen, die jetzigen sind hoch. Oder ich kenne das auch im Bankensektor. Jetzt zahlen die Banken für ein Terminal, für die Aktien, wo sie eben die Daten abfragen können, extrem viel Geld. Und das sind dann, weiß ich nicht, Jahresverträge oder so. Und dann sagen die, hey, wir zahlen da eh schon 10.000 Euro im Monat für irgendein Terminal. Da werden wir jetzt nicht den wechseln oder jemand neuen reinnehmen, der das sich auch noch gar nicht bewiesen hat. Bei dem wissen wir, hey, da läuft alles, da haben wir alles, das nutzen wir schon seit Jahren. Das ist so ein bisschen so die deutsch-österreichische Mentalität auch. Wäre das ein guter Programm für dich oder wäre das, oder sagst du auch eher nein?
Ich glaube, ich kann bei fast allem zustimmen. Also gerade die Buchhaltung SAP ist so ein Beispiel, wo man extrem viel in dem Unternehmen integriert ist. Da wechselt man nicht so schnell und es ist einfach auch zuverlässig. Das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Aspekt für viele Unternehmen und man wechselt nicht so schnell, wenn es zuverlässig funktioniert. Wo ich nicht ganz mitgehe, ist, wenn man Geld zahlt für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, dass man dann nicht wechselt. Es gibt schon Beispiele, wo man gerade weil man so viel Geld zahlt, sagt, wir schauen uns nach Alternativen um und wenn es die Alternativen gibt, dann wechsle ich auch re relativ schnell. Im Bankensektor völlig klar, dass Zuverlässigkeit einfach das A und O und das sehe ich auch noch einen großen Burggraben bei den Unternehmen, ja.
Okay, ja. Und du hast noch als zweites gesagt, der technologische Vorsprung. Siehst du da das Thema einfach auch im Bereich KI, dass man sagt, hey, gerade jetzt kannst du so schnell überholt werden, weil einfach jeder die Möglichkeit hat, schnell Technik an den Mann zu bringen oder halt hochzuziehen? Oder was ist da dein Kritikpunkt?
Genau, also ich glaube, momentan sieht man es so stark wie nie zuvor oder wahrscheinlich wie lange nicht mehr, dass technologischer Fortschritt extrem schnell schwinden kann. Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen wie ChatGPT vor einem Jahr die klare Nummer eins bei den Chatbots oder wie sagt man?
Ja, bei den LLM-Modellen, ja.
Genau. Und jetzt ein Jahr später kann es sein, dass Gemini schon die Nummer eins ist, je nachdem, welche Kriterien man ranzieht. Und das schwindet einfach so extrem schnell. Ich habe auch Unternehmen, die technologisch führend sind im Technologiebereich, aber durch KI wird die Technologie gar nicht mehr gebraucht. Aktuell wird zum Beispiel Microsoft diskutiert, dass man Open Office nicht mehr so viel braucht, wobei ich da noch nicht mitgehen würde. Aber es gibt Duolingo. Duolingo ist eine Bildungsplattform, die meines Wissens Weltmarktführer ist oder zumindest extrem groß und vermutlich auch die besten, kann ich nicht beurteilen, aber sie haben die meisten Kunden und ich glaube nicht, dass man das in Zukunft noch so in der Form brauchen wird. Natürlich ist Bildung weiterhin wichtig, aber so
Ja,
eine
da hast du recht.
Bildungsplattform, die kann jeder Hobby, Programmierer irgendwann in Zukunft mit KI zusammen selbst kurz programmieren.
Ja, das sieht man eh immer wieder auch bei den Aktienkursen, dass immer wieder Unternehmen abgestraft werden. Genau aus dem Grund, wie ja jetzt vor kurzem war der Österreicher mit OpenClaw, der jetzt eh zu OpenAI gegangen ist. Da war es ja auch so, da sind dann. Das ist irgendwie viral gegangen und dann wurden darauf die Aktienkurse von einigen Unternehmen abgestraft. Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber was machst du dann konkret bei deinem Portfolio, wenn du jetzt merkst, oder wie oft kontrollierst du den Burggraben von Unternehmen? Was machst du dann, wenn du merkst, der ist vielleicht nicht mehr so stark oder das hat sich jetzt verändert? Wie gehst du an die Sache ran?
Also ich sag mal, wenn der Burggraben extrem groß ist und leicht schwindet, dann handle ich nicht direkt. Aber es gibt schon Unternehmen, ich habe auch eins im Wikifolio, also Wise ist ein Zahlungsanbieter. Und da habe ich dann auch erkannt, der Burggraben schwindet, weil Apple Pay, Google Pay, auch PayPal und so weiter einfach große Konkurrenten sind. Und ich bin überzeugt von dem Produkt, aber ich weiß nicht, ob es in Zukunft noch so stark sein wird. Und da habe ich dann wirklich gesagt, ich hatte 20% Verlust und habe gesagt, ich verkaufe den Großteil. Ich habe noch eine Mini-Position im Wikifolio drin, aber ich sage jetzt mal, die ist nicht so stabil im Wikifolio, da werde ich vielleicht auch bald verkaufen. Andere Unternehmen, wie eine Berkshire Hathaway als Beispiel, da schaue ich mir natürlich immer die Geschäftsberichte an und die verfolge ich natürlich intensiv. Und da fällt einem dann schon auf, wenn sich was Großes verändert. Damit meine ich jetzt nicht ein zyklisches Tief in der Versicherungsbranche oder günstige Ölpreise oder so ähnliches, sondern wenn wirklich was Gravierendes sich ändert. Also ein Punkt war natürlich, Warren Buffett geht in Rente. Da denkt man dann schon drüber nach und irgendwann muss man seine Schlüsse daraus ziehen. Für mich war die Entscheidung klar, ich bleibe weiterhin investiert. Aber so die großen Ereignisse, das leichte Marktrauschen, das beeinträchtigt den Burggraben nicht so schnell. Aber große Ereignisse schon und die muss man einfach genau anschauen, ja, ganz individuell.
Gestern habe ich erst wieder beim Berkshire Hathaway gedacht, weil jetzt sind ja sehr viele Umbrüche, sage ich jetzt mal, auch geopolitisch. Und dann habe ich so ein Meme gesehen, ja, Berkshire sitzt ja auf, ja, schätze ich glaube jetzt mal 380 Milliarden Euro an Cash. Und das war ja schon in der Finanzkrise so, dass er dann den Banken ausgeholfen hat und damit massiv profitiert hat. Jetzt ist er wieder, hat er wieder massiv Cash. Einige haben es, oder ja, jetzt natürlich sein Nachfolger, aber Warren Buffett ist auch nicht ganz weg. Jetzt haben wir natürlich schon einige gesagt, boah, er hatte es übersehen, dass er wieder einsteigt, so viel Cash und so weiter. Auf der anderen Seite, ich meine, das wissen wir jetzt noch nicht genau, aber es passiert viel. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass er hier wieder dann sehr stark profitiert, wahrscheinlich.
Ich denke schon auch, ja. Also, wenn man so viel Cash hat, ist der eine Vorteil, wenn, also, falls mal eine Krise kommt, kann man günstig Aktien kaufen. Jetzt aktuell am Wochenende, also gestern, war ja der Angriff auf den Iran, wo vermutlich schon große Verwerfungen am Markt kommen werden und viele Anleger und Staatsanleihen flüchten werden. Da wird Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway auch profitieren. Er ist in der Ölbranche stark aktiv. Und ja, also zu dem großen Cashpolster kommt er noch dazu. Das bietet ja nicht nur die hohe Sicherheit und die Chancen in der Krise, sondern man hat einfach auch Möglichkeiten, mal kurz, so blöd es klingt, 200 Milliarden in ein Unternehmen zu investieren. Und das hat kein anderes Unternehmen der Welt. Vielleicht noch Brookfield, die ich auch im Wikifolio habe. Aber fast kein anderes Unternehmen kann das machen. Das heißt, wenn irgendjemand so viel Geld braucht, dann muss er sich schon fast an Berkshire Hathaway wenden und da hat er natürlich dann eine große Verhandlungsmacht.
Natürlich, absolut.
Damals bei Goldman Sachs in der Finanzkrise.
Das ist extrem stark. Und dann holst du dir auch an, also du hast andere Zugänge, du hast andere Ziele und du hast natürlich andere Möglichkeiten, die bieten dir ja ganz was anderes an, als wenn du jetzt mal 10, 20 oder ein paar hundert Aktien von einem Unternehmen gekaufst. Das ist halt schon eine ganz andere Nummer.
Genau.
Aber wenn du jetzt für unsere Zuhörer sagen müsstest, woran erkenne ich, ob der Netzwerkeffekt oder der technologische Vorsprung oder was auch immer echt ist, also woran erkenne ich einen richtigen Burggraben? Hast du da vielleicht irgendeinen einfachen Tipp, den man mal für den Anfang machen kann?
Ja, also ich würde zuerst mal einen Netzwerkeffekt erklären, wie ich das Beispiel durchgehen würde. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das von sich behauptet, das hat Netzwerkeffekte, dann schaue ich mir erstmal an, wie groß ist der Mehrwert für den Nutzer. Also, wie gesagt, sagt bei Snapchat, da ist der Mehrwert meiner Meinung nach relativ klein im Vergleich zu beispielsweise American Express. American Express als Zahlungsanbieter bietet den Kunden, den Karteninhaber, extrem viele Vorteile an. Und das Geschäft, das die Einnahme bekommt, also der Supermarkt, das Café nebenan oder so, die müssen hohe Gebühren abdrücken. Aber für den Karteninhaber gibt es keinen Grund zu wechseln, weil er sehr viele Vorteile hat. Und für den Ladenbesitzer, ich glaube nicht, dass die im großen Stil American Express ausschließen werden, weil das sind ja auch die zahlungskräftigsten Kunden bei American Express und auch sehr viele Kunden, die sehr gern mit der Karte bezahlen, weil sie eben die Vorteile haben. Mit Cashback und so weiter. Und also der Mehrwert für den Nutzer ist für mich ein ganz großes Kriterium. Und das muss man sich wirklich, das muss man selbst beurteilen. Und ein zweites Kriterium beim Netzwerkeffekt ist, ob es Alternativen gibt. Ich würde sagen, beispielsweise Google, die Suchmaschine, es gibt kaum Alternativen, die wurden einfach ausgeschaltet in der Vergangenheit, sage ich mal. Also es gibt kleinere Alternativen, aber die sind so unbedeutend, dass die gar nicht die große Masse an Kunden anziehen würden.
Absolut, bin ich voll bei dir.
Genau. Und wenn es wenig Alternativen gibt, dann bleiben die Kunden natürlich bei beispielsweise Google. Und ein dritter
Darf ich da
Punkt für den
ganz kurz, darf ich da
Netzwerkeffekt
ganz
ist,
kurz einhaken?
ja.
Da habe ich nämlich ganz was Interessantes vor kurzem gelesen. Ich weiß jetzt nicht mal, welches Wirtschaftsblatt das war, aber die haben den Selbstversuch gemacht zwischen dem, dass sie sagen, ich schalte alle amerikanischen Unternehmen, also ich nehme nur die europäischen Alternativen zu den amerikanischen. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass das nur mit Einschränkungen möglich war. Also du hattest keine wirkliche Alternative in vielen Bereichen. Eben zum Beispiel jetzt Google oder wo auch immer. Also das war schon spannend. Das war halt jetzt europäisch-amerikanisch also der Vergleich oder der Versuch. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so, dass man das plakativ sieht. Wenn ein Unternehmen hier extrem stark ist, dann ist die Alternative meist, also dir fehlen halt Features, die du unbedingt haben willst oder an die du gewohnt bist vom Marktführer. Und wenn die dann nicht da sind, dann fehlt dir das. Auch wenn du es vielleicht am Anfang gar nicht wusstest. Aber ja, das ist schon ein spannender Netzwerkeffekt, die fehlende Alternative.
Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Punkt, ja. Also beispielsweise, ich komme immer wieder zurück, beispielsweise Snapchat, die haben Alternativen, Instagram, Facebook und so weiter, TikTok. Genau, und Google hat es einfach geschafft, Konkurrenten auszuschalten, weil es ist sehr kostenintensiv, eine Suchmaschine aufzubauen und auch zu betreiben. Und wenn du dann die Nutzer nicht hast, dann musst du irgendwann den Betrieb einstellen. So, und Google hat die Nutzer und alle anderen nicht. Deswegen hat sich das sehr stark verschoben. Ein dritter Punkt beim Netzwerkeffekt oder allgemein würde ich sagen, ist, ob das Produkt oder das Netzwerk zukünftig noch gebraucht wird. Da komme ich zu dem, was du gerade gesagt hast, beispielsweise Cybersecurity. Da kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich die Amis nicht will, dann verzichte ich auf Cybersecurity, das geht nicht. Es wird zukünftig gebraucht und ja, andere Produkte werden zukünftig nicht gebraucht. Da kann man jetzt zum Beispiel diskutieren über American Express. Das könnte auch ein Nachteil für das Unternehmen sein, wenn es so kommen sollte, dass Blockchain alles übernimmt. Möglicherweise, keine Ahnung, dann könnte auch American Express einige Gefahren haben. Ja. Also das
Wäre
wäre
es
das dritte
dann,
Punkt.
ja, könnte dann in deiner Ansicht nach American Express wieder seinen Burggraben sogar stärken, wenn sie frühzeitig erkennen, das ist natürlich immer ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, dass sie auch in dem Bereich Blockchain irgendwas machen. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel dafür, aber dass sie sagen, hey, das könnte eine Gefahr für uns werden. Jetzt schauen wir, was können wir da als Vorreiter machen.
Ich glaube schon. Also im Zahlungsmarkt kommt ganz vieles darauf an, wie hoch die Transaktionskosten sind. Und mit Blockchain, ich bin jetzt kein Technikexperte, aber ich glaube, da kann man die Kosten fast gegen Null drücken zukünftig. Wäre wahrscheinlich sinnvoll, ja. Wobei ich jetzt American Express nicht so in der Tiefe analysiert habe, aber
Ja,
erscheint mir sinnvoll, ja.
aber nur so als Annahme einfach. Genau, weil ich sage jetzt mal, berühmtestes Beispiel, ich sehe schon tausende Male bemüßigt worden. Nokia hat das übersehen und ist natürlich dann daran zugrunde gegangen. Aber du hast noch ein ganz spezielles Beispiel genannt, jetzt mit Google, mit den Kosten beim Aufbau. Für mich ist das auch immer ein sehr spannender Burggraben. Die Einstiegshürden. Sei es gesetzliche Einstiegshürden oder eben das Investment, das du am Anfang brauchst. Da muss man natürlich jetzt schauen mit KI, weil es gibt sicher viele Bereiche, wo die Investments jetzt gesunken sind. Aber solche Themen sind für mich auch immer spannend, weil wenn die gesetzliche Hürde oder die Einstiegsbarriere aus Forschung und was auch immer sehr hoch ist, dann ist es natürlich für neue Player viel, viel schwieriger reinzukommen. Schon alleine, ich denke wieder an den Bankensektor, weil bei Stock Analyzer sind wir trotzdem immer wieder Verknüpfungspunkte mit dem Bereich, was du alles an Geld brauchst, nur gewisse Regularien zu erfüllen, weil du hast natürlich Anwaltskosten. Du musst irgendwelche vielleicht Lizenzen bezahlen. Du brauchst da und dort einen Anschluss. Also das ist für mich einfach ein spannender Burggraben immer.
Genau, zum Thema Burggräben sehe ich auch immer, also habe ich immer ein Paradebeispiel mit dem Wikifolio, was ich einen sehr großen Burggraben finde. Und das hat auch mit Einstiegsbarrieren zu tun, sowohl gesetzlich auch als auch vom Kapital. Und das ist meine Mobrook. Das ist ein ja, Müllentsorger, also hauptsächlich Industriemüll von Pharmaunternehmen oder Chemieunternehmen und so weiter. Vergleichbar mit der Waste Management in den USA, wobei die auch den, sag ich mal, normalen Müll abwickeln. Und die haben einen großen Vorteil. Die haben eine Mülldeponie oder eine Verbrennungsanlage in irgendeiner Gemeinde. Und es ist nicht vorstellbar, dass die Gemeinde zulässt oder die Gemeinde nebendran zulässt, dass ein weiteres Müllunternehmen sich dort ansiedelt. weil das so dermaßen unpopulär ist, dass das einfach niemand zustimmt. Da sagt man, ja, nebendran ist doch schon ein Müllunternehmen, das reicht. Und dadurch hat Mobrook natürlich eine große Verhandlungsmacht gegenüber ihren Kunden. Sie können sagen, ja, wir nehmen den Müll, aber nur zu dem und dem Preis. Ansonsten geht 300 Kilometer weiter zum nächsten, beispielsweise. Und das ist für mich ein großer Burggraben. Und der Genehmigungsprozess von einer neuen Mülldeponie, nicht nur in Polen, sondern eigentlich überall, muss man sagen, ist extrem umfangreich, extrem langwierig und die Aussichten auf eine Genehmigung sind eigentlich nahe null. Dementsprechend ist es ein dauerhafter, klarer Wettbewerbsvorteil für mich.
Ja, kann ich dir absolut zustimmen. Hatten wir in einem Nebenort von uns, da war die Genehmigung schon da, aber dann sind noch die Nachbarn sozusagen gekommen und haben das verhindert, indem sie einfach so viele Unterschriften gesammelt haben und so viel protestiert haben gegen diese neue Mülldeponie. Also das ist natürlich auch noch ein zusätzlicher Faktor. Finde ich
Spannend,
spannend.
mal so ein Beispiel zu sehen, ne? Ja.
Ja, finde ich spannend. Habe ich auf einer Mülldeponie habe ich so noch nie gedacht, aber es sind immer wieder Bereiche und Branchen, wo das wirklich dann sehr, sehr
Ja.
speziell ist.
Das führt halt auch dazu, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn man so einen großen Wettbewerbsvorteil hat, kann man die Preise diktieren. Mobrook hat eine wahnsinnig hohe Marge. Also das sieht fast aus wie ein Softwareunternehmen. Die haben eine Marge netto. Ich meine, um die 40%. Und das ist schon Wahnsinn eigentlich, ja.
Wahnsinn, ja, Preissetzungsmacht. Berühmter Burggraben von Warren Buffett, sozusagen, oder von seinen Vorgaben eben. Genau. Jetzt haben wir im Vorhinein ja auch ein bisschen über ein paar Beispiele gesprochen, ein paar positive Beispiele, ein paar negative Beispiele. Und da hast du als, ich glaube jetzt, sagen wir, wenn ich falsch liege, aber einer deiner Lieblinge ist Brookfield. Du hast es schon kurz mal erwähnt jetzt im Gespräch. Du hast mir gesagt, das ist langfristig, es ist ein krisensicherer Inflationsgewinner und auf was auch Warren Buffett immer schaut, auf das Management. Du sagst, für dich ist er vermutlich der Beste, also der CEO ist der Beste der Welt.
Genau,
Erzähl uns mal mehr davon.
würde ich so sagen. Also ich füge hinzu, neuerdings der beste CEO der Welt, seit Warren Buffett in Rente ist. Genau, also ich bin schon immer ein großer Warren Buffett-Fan, aber ich denke, das sind viele. Und gerade Bruce Flatt, der CEO von Brookfield, hat sich, glaube ich, sehr viel von Warren Buffett abgeschaut, wie viele andere auch. Und setzt es meiner Meinung nach extrem gut um wie kein anderer. Brookfield ist ein Unternehmen, die sammeln Gelder ein von Private Equity Investoren, beispielsweise von Staaten, von Versicherungen. Da kommen sehr viel Gelder zusammen. Sie verwalten über 1 Billion Dollar. Das ist eine wahnsinnig große Zahl. Wir hatten vorher Warren Buffett, der 380 Milliarden Dollar Cash hat.
Zum Vergleich, ich habe gesehen, der Kryptomarkt liegt aktuell bei 2 Billionen
Also
Marktkapitalisierung.
könnte Bruce Flatt mit Brookfield die Hälfte aller Kryptowährungen einfach mal kaufen. Ne?
Genau.
Wird er nicht machen. Er ist ein klassischer Sachwerteinvestor. Er investiert in Infrastruktur. Früher war Infrastruktur einfach nur Straßen, Brücken, auch teilweise Immobilien und so weiter. Heutzutage hat sich das stark gewandelt. Da investieren sie auch in Rechenzentren extrem stark. Das heißt, sie gehen in den KI-Trend mit, in Stromnetze investieren sich sehr stark in Energie allgemein, viel erneuerbare Energien. Wie gesagt, Stromnetze, da diesen Trend mit KI nehmen sie gut mit. Und das machen sie mit dem Geld von den Private Equity Investoren einerseits. Die Private Equity Investoren sagen sich einfach, die Leute bei Brookfield, die kennen sich richtig gut aus mit Investieren. Wir geben denen unser Geld und zahlen eine kleine Gebühr. Ähnlich wie bei Wikifolio, wo das auch. Ja, wenn ich mich nicht so auskenne, gebe ich das Geld eben jemandem, wo sich besser damit auskennt. Und, Brookfield macht das extrem erfolgreich. Zusätzlich sammeln sie Geld über Versicherungen ein. Das heißt, sie haben auch Versicherungsunternehmen im Brookfield-Konzern integriert, ähnlich wie Warren Buffett. Das ist einfach ein sehr erfolgreiches Modell. Und genau, das ist so die Basics von Brookfield. Bruce Flatt ist für mich ein CEO, von dem ich sehr viele Interviews schon gehört habe. Und wenn man sich anschaut, wie er über Themen nachdenkt, das muss man sich wirklich selber mal reinziehen. Das ist wahnsinnig inspirierend und man sieht, er hat einen ganz klaren, rationalen Plan und das erinnert mich einfach sehr stark an Warren Buffett.
Jetzt erzähl noch mal ein bisschen von Brookfield. Du hast es wahrscheinlich in deinem Portfolio.
Genau. Brookfield ist für mich in meinem Wikifolio die zweitgrößte Position. Beziehungsweise, ja, sie ist immer ungefähr so groß wie die Berkshire Hathaway-Position. Ich versuche sie unter knapp unter 20% zu halten. Ich finde, das sind auch so relativ vergleichbare Unternehmen. Brookfield ist ein kanadisches Unternehmen, aber auch sehr viel in den USA aktiv, beziehungsweise weltweit. Also die sind wirklich überall. Ich sage immer, die investieren überall, wo es Rendite gibt. Die schauen nicht nach irgendwelchen, ja, also es ist ein globaler Konzern einfach, der versucht, Rendite zu erzielen. Und ja, was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, das haben wir auch schon im Vorhinein besprochen. Ich finde das Fremdkapital, das managt Brookfield etwas schlauer als Warren Buffett mit Berkshire Hathaway. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, das machen sie wirklich besser. Und zwar, Brookfield verzichtet nicht auf Fremdkapital. Warren Buffett hat gesagt, er will das nicht. Auch absolut verständlich. Brookfield hat aber ein anderes System entwickelt. Sie haben ja verschiedene Projekte. Das heißt, sie investieren beispielsweise in eine Brücke oder auch in was Größeres, ein Rechenzentrum, wo ein paar Milliarden Dollar kostet. Und dann sagen sie, wir nehmen Fremdkapital projektbezogen zu diesem Rechenzentrum. Und wenn dieses Rechenzentrum keine Kunden findet oder irgendwie defizitär ist, dann und der Kredit nicht bedient werden kann, dann kann die Bank nur das Rechenzentrum beschlagnahmen. Also sie machen projektbezogene Kredite. Das Gesamtunternehmen, das leidet nicht darunter. Also natürlich, klar, das Projekt ist dann weg im Zweifel, aber ja, es ist ja auch so, dass die Projekte von Brookfield extrem sicher sind. Also meiner Meinung nach, wenn man sieht, die machen Projekte für Staaten, also beispielsweise der Staat Kanada oder die USA sagt, wir wollen da jetzt ein Rechenzentrum oder eine Brücke, besseres Beispiel, wenn wir eine Brücke bauen, ihr bekommt dafür eine jährliche Zahlung von, keine Ahnung, paar Millionen, paar hunderttausend, sagen wir 10% Rendite, dann ist es vertraglich festgehalten und der Staat ist der Zahler, der Kunde. Und der Staat ist ja
Das heißt,
völlig zahlungs. Genauso bei Rechenzentren, also die Beauftrager von Rechenzentren sind ja Amazon, Google und so weiter. Und die sind so zahlungskräftig, dass man sich da keine Sorgen machen muss.
Also die schauen einfach, dass das Ausfallrisiko sehr, sehr gering ist.
Genau, so kann man sagen.
So, jetzt gibt es aber nicht nur Paradebeispiele für dich, es gibt natürlich auch das. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber bei der Börse gibt es wahrscheinlich mehr Unternehmen, die überbewertet sind, als Unternehmen, die wie Brookfield sind. Oder es gibt viele Unternehmen, die leben vom Hype, von den Emotionen, von Geschichten, von spannenden Stories. Und einer davon, sagst du, ist Tesla. Tesla ist überbewertet. Und die Aktionäre lassen sich deiner Meinung nach von Elon Musk blenden bzw. ausnutzen.
Genau.
Magst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, warum du das so siehst?
Ja, gern. Also ich weiß, ich trete da vielen auf den Schlips, aber ich sehe es wirklich so. Also die große Mehrheit an der Börse mag Tesla und mag Elon Musk. Ich verstehe wirklich nicht, warum. Aus meiner Sicht blendet Elon Musk seine Aktionäre. Natürlich, also was völlig klar ist, da würde ich nie widersprechen, Elon Musk hat was Großes aufgebaut, hat viel geleistet für Tesla. Völlig klar. Das will ich gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Und er kann auch in Zukunft noch viel leisten. Das ist auch gar nicht das Thema. Aber Tesla hat Elon Musk ein Gehalt ausgehandelt von 1 Billion Dollar. Und die Aktionäre haben zugestimmt, weil Elon Musk über Social Media und so weiter Thesen in den Raum gestellt hat, wo meiner Meinung nach extrem manipulativ sind. Es lief immer darauf hinaus, dass Tesla ohne Elon Musk nicht funktioniert. Möglicherweise funktionieren sie auch schlechter, ja. Das ist möglich, ja. Aber wenn ich sehe, dass Tesla, ich glaube, letztes Jahr 5 Milliarden Gewinn gemacht hat, das Jahr davor 17 und immer so in den Dreh, vielleicht machen sie auch in Zukunft mal 30 Milliarden. Aber wenn ich in 10 Jahren ein Gehalt von 1 Billion Dollar an den CEO zahle, dann muss ich das ja erstmal reinholen. Und das sehe ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass Tesla die nächsten 10 Jahre 1 Billion verdient. Und selbst wenn, dann geht das Gehalt an Elon Musk, das Geld, der Gewinn geht an Elon Musk dann. Nicht in Form von einfach einer Auszahlung, sondern er bekommt das über Aktienoptionen, aber kommt genau das Gleiche raus. Also der einzige Unterschied ist, Tesla bleibt liquide. Die werden weiter als Unternehmen gut funktionieren, aber die Aktionäre werden so stark verwässert. Und für mich ist das Ergebnis dabei, das Gehalt von Elon Musk, das zahlen die Aktionäre durch ihre Verwässerung. Und ja, wenn ich eben CEOs wie Bruce Flatt, wie Warren Buffett sehe, wo das so ein vertrauenswürdiges Management ist, dann sehe ich einfach gar keinen Grund, in Tesla zu investieren.
Weil es ja einfach eine Wette ist auf die Zukunft.
Natürlich, klar. Aber was sagen wir mal, Tesla funktioniert hervorragend. Die machen die nächsten Jahre ein Wahnsinnswachstum. Wer sagt, dass Elon Musk sich sagt, ja, ich will jetzt nochmal 2 Billionen Gehalt haben? Also, er hat einfach das Druckmittel und er ist für mich kein ehrlicher CEO. Und ich nochmal, ich weiß, viele würden mir da widersprechen, aber ja, ich muss eben meine eigene Meinung bilden und meine Meinung ist so, dass Elon Musk, dass ich ihm mein Geld nicht anvertrauen will und auch nicht das Geld von meinen Investoren.
Kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, er lebt natürlich auch von trotzdem seiner Genialität, was er auch in anderen Bereichen gemacht hat. Und da habe ich immer das Gefühl, das fließt auch ein bisschen so in Tesla rein, sei es jetzt SpaceX, Starlink und so weiter, dass einfach auch diese Erfolge dann auch wieder auf Tesla umgemünzt werden, weil ja Elon Musk eigentlich Tesla ist. Wie du schon gesagt hast, okay, kann Tesla überhaupt funktionieren ohne Elon Musk? Ich sage jetzt mal strukturell wahrscheinlich schon, aber die ganze Geschichte, und er ist ja das Gesicht einfach davon. Das ist ja trotzdem irgendwie so, auch wenn sich da jetzt viele so die Aufkleber draufgeklebt haben, I bought Tesla before Elon Musk went crazy und so weiter. Aber irgendwie, auch wenn er da, die Leute wussten ja vorher schon, dass er ein bisschen verrückt ist. Auf der anderen Seite wahrscheinlich kannst du es sonst gar nicht machen. Also ich sehe das auch so, dass das sehr von ihm abhängig ist alles. Und es ist halt immer alles sehr laut. Was natürlich, ich glaube, Novo Nordisk wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel, was passieren kann, wenn es mal nicht mehr so gut funktioniert. Wenn wirklich irgendwo ein Einschnitt ist. Tesla wurde jetzt jahrelang extrem hoch gepusht, aber es kann natürlich auch mal schnell runtergeprügelt werden, wenn es vielleicht mal eine Zeit lang nicht mehr so gut läuft. Und dann geht es richtig runter. Das ist halt so, ich glaube, das willst du auch mit Brookfield und Berkshire ja ein bisschen vermeiden. Das ist so die extremen Ausschläge nach oben, aber natürlich auch nach unten.
Genau. Also bei Tesla sehe ich das eben so. Das ist ein großes Risiko und das ist auch nicht der einzige Punkt. Das Gehalt war jetzt so ein Punkt, um mal zu Elon Musk was zu sagen, aber die Bewertung von Tesla ist einfach wahnsinnig hoch. Und ja, wie du sagst, wenn, sagen wir mal, sie machen in 10 Jahren eben nicht die 150 Milliarden Gewinn, sondern vielleicht nur 30 Milliarden, dann merkt der Markt irgendwann früher oder später, hey, das Wachstum ist gar nicht so extrem. Was passiert dann mit dem Unternehmenswert? Also es ist bisher bei 1,26 Billionen, ich habe vorher nochmal geguckt, das ist extrem hoch, muss man wirklich sagen, also muss ich echt sagen, ja. Das ist höher als Berkshire Hathaway, meine ich sogar. Und Berkshire Hathaway macht ja knapp 100 Milliarden jedes Jahr, also irgendwo 80,
90. Und hat, glaube ich, 80 bis 100 Unternehmen irgendwie an Beteiligungen und an die ihnen komplett gehören. Also es ist halt schon unglaublich.
Genau, also was ich vielleicht noch sagen kann, ich war letztes Jahr in den USA, 2,5 Monate. Und egal, wo man rumläuft, es sind einfach so alltägliche Unternehmen, gehören zu zu Berkshire Hathaway. Da steht dann irgendwie, an jedem Haus steht gefühlt Berkshire Hathaway Property oder sowas. Und das ist überall. Und dazu noch die ganzen Beteiligungen an Coca-Cola, an Apple, an American Express, Bank of America. Die sind überall integriert und verdienen so viel Geld. Das sehe ich bei Tesla noch nicht.
Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, schauen wir uns mal ein bisschen die Kennzahlen an, auf die wir schauen, wenn wir Aktien kaufen. Bei Stock Analyzer war es ja so, dass ich eben auch zu Beginn immer viele Kennzahlen angeschaut habe. Natürlich am Anfang die berühmten KGV, KBV, Dividendenrendite und so weiter. Und irgendwann wurde es immer umfangreicher. Habe dann daraus eben Stock Analyzer entwickelt, einfach zu einem Programmierer gesagt, hey, ich brauche das digital, es kostet mir zu viel Zeit. Aber es gibt natürlich jeder, also wir sind dann auch drauf gekommen oder haben gemerkt, jeder Anleger, Investor hat so seine Lieblingskennzahlen, die er gern mal kontrolliert. Bei den einen sind es vielleicht die Eigenkapitalrendite, bei dem anderen, es gibt natürlich viele, die schauen auf die Dividende, weil da bekommen sie regelmäßig Geld ausgezahlt. Und es gibt das Themen, ich sage jetzt mal, KGV ist eins von den berühmtesten und natürlich auch KBV. Und du sagst aber, das Kurs-Buchwert-Verhältnis wird oft falsch gelesen. Warum glaubst du, wird das ein bisschen missbraucht oder wie erkennst du, ob das Asset dann wirklich so viel wert ist, wie drinnen steht?
Genau, also das Kurs-Buchwert-Verhältnis, ich muss dazu sagen, wo ich angefangen habe an der Börse, war ich ein großer Fan davon. Irgendwie intuitiv war das für mich eine wichtige Kennzahl und da habe ich sehr stark dazugelernt. Es kommt auf das Unternehmen an, aber meistens ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis nicht so extrem wichtig. Ich nenne jetzt erstmal ein Beispiel, wo es wichtig ist, zum Beispiel die Firma Sixt, Sixt Autovermietung. Mhm. Der Buchwert, das Eigenkapital, besteht ja hauptsächlich aus Autos, die sie gekauft haben, um zu vermieten. Und jetzt sagen wir mal, es kommt eine Krise, dann verkaufen sie die Autos einfach. Das ist gar kein Problem. Ein anderes Beispiel wäre Volkswagen. Ich habe bei Volkswagen extrem viel, oder ich sage erst noch ein anderes Beispiel, alles, was keine Erträge erwirtschaftet, ist totes Eigenkapital. Also klassisches Beispiel, die Kaffeemaschine im Büro, wobei das jetzt keinen großen Wert hat, aber das erwirtschaftet kein Geld. So, und jetzt im großen Stil sehe ich das zum Beispiel bei Volkswagen, die Produktionsanlagen, die ganze Produktionshalle, alles in der Produktion, das erwirtschaftet ja Geld. Das stimmt, aber man muss einfach sehen, in Zukunft kann sich das ändern. Ich weiß es nicht, ich will da keine Prognose machen, aber sagen wir einfach mal, Volkswagen findet keine Kunden mehr, dann müssen sie natürlich die Produktion extrem zurückfahren. Ist aber nicht möglich, weil die ganzen Anlagen, die sind vorhanden, die kann man nicht wie ein Auto mal schnell verkaufen. Und das ist für mich in dem Sinne kein totes Eigenkapital, aber es kann eins werden. Und das sind Risiken, wo man einfach auch bedenken muss. Ja, ja genau. Also wenn Volkswagen keine Autos mehr verkauft, dann sind die Produktionshallen einfach totes Eigenkapital und verursachen extrem hohe Kosten. Also Eigenkapital ist dann wertvoll, wenn es Gewinne erwirtschaftet und dann aber auch extrem schlecht, wenn es Kosten verursacht. Und das muss man sich wirklich im Detail angucken, bei jedem Unternehmen. Sowohl jetzt auch als auch vielleicht in Zukunft.
Perfekt zusammengefasst. Finde ich ein echt cooles Beispiel. Ich kann mir da jetzt extrem gut was drunter vorstellen und kann man auch gut rangehen an die Sache, weil ich glaube, viele denken an das nicht, dass das auch Eigenkapital sozusagen tot werden kann in Zukunft, weil gerade bei Firmen mit sehr großen Investments in Maschinen, Anlagen, irgendwelche Themen, die halt nicht sofort verkauft werden können oder die vielleicht auch kein anderer braucht, weil es Sonderanfertigungen sind oder was auch immer. Das kann natürlich irgendwann teuer werden, wenn sich die Zukunft nicht so positiv entwickelt, wie man das erwartet.
Genau.
Jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss und machen aber noch einen kleinen Ausflug in eine ganz andere Welt. Oder ja, ganz anders würde ich jetzt auch nicht sagen, aber das ist ja oft was, was Warren Buffett auch sehr negiert, die Kryptowährungen. Auch du sagst genauso wie er, Kryptowährungen sind keine Investments. Was ist dann für dich Krypto?
Genau, auch da mache ich mich vielleicht beim einen oder anderen unbeliebt, aber wie gesagt, ich versuche meine eigene Meinung zu bilden und die muss auch nicht jeder teilen. Das ist ja völlig in Ordnung. Für mich ist eine Kryptowährung eine Währung. Sie haben natürlich ein paar Besonderheiten. Sie wird nicht beliebig vermehrt, was immer wieder ein Argument ist für die Krypto-Investoren. ja, aber trotzdem muss man unterm Strich sagen, Krypto profitiert, wenn das Vertrauen steigt und Krypto fällt, wenn das Vertrauen fällt. Und wenn die Liquidität steigt in der Welt oder fällt. Also wenn mehr Geld auf der Welt vorhanden ist, dann steigt tendenziell auch Bitcoin. Und wenn weniger vorhanden ist, dann fällt er tendenziell. Das ist ähnlich wie Gold. Bei Krypto sehe ich aber noch nicht den dauerhaften Wert, wie in Gold beispielsweise. Wenn es diesen dauerhaften Wert hätte, dann wäre es für mich ein ganz normales Asset wie Gold. Kein Investment ist weiterhin für mich nicht, denn ein Investment muss immer Erträge produzieren, wie eine Aktie beispielsweise. Ich kaufe ein Unternehmen und das Unternehmen erzielt Gewinne, indem es ihre Produkte teurer verkauft, als ihre Kosten sind. Und so habe ich ein produktives Asset, in das ich investieren kann. Bei Bitcoin sehe ich nicht, dass irgendwas produziert wird. Das ist für mich eine Spekulation. Das ist auch nicht irgendwie abwertend gemeint. Man kann spekulieren, das darf jeder machen, aber man muss sich nicht vormachen, dass man investiert. Das stimmt einfach nicht. Genau, ich bin nicht überzeugt, ich spekuliere nicht gern. Ich finde es extrem schwierig. Ich finde es aus meiner Sicht, ich bin da sicher nicht erfolgreich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. In Bitcoin zu spekulieren, ist für mich Glücksspiel. Gibt vielleicht andere Leute, die können das.
Du hast jetzt gesagt, es müsste etwas passieren, dass es ein Investment wird oder dass es einen inneren Wert hat, zum Beispiel. Was könnte man sich da vielleicht darunter vorstellen, wenn jetzt Unternehmen sagen, okay, wir nutzen das jetzt als internationales Zahlungsmittel oder es sagen vielleicht große also Marktwirtschaften, was weiß ich, irgendein großer Staat. Okay, das ist jetzt für uns die zweite Währung neben der Landeswährung, eben ähnlich zu El Salvador war das, glaube ich, ja. Die haben das schon vor Jahren eingeführt. Wäre das vielleicht so ein Case, wo du sagst, okay, dann wäre es ein spannendes Investment oder siehst du da eigentlich gar keine Möglichkeit für dich? Nur so als Gedankenspiel.
Ja, interessantes Gedankenspiel. Ich denke, ein Investment ist für mich weiterhin nicht, weil es produziert weiterhin nichts. Aber natürlich klar, wenn jetzt ein Staat sagt, wir wollen Bitcoin einführen bei uns, dann fließt viel Liquidität in die Währung rein und dann steigt die Währung. Aber es bleibt eine Spekulation. Man kann darauf spekulieren, dass es so passiert und dann würde man auch profitieren. Andernfalls ja, fällt der Kurs auch, wenn es mal in die gegenteilige Richtung geht. Ich find eine interessante Denkweise von Howard Marks, auch ein bekannter Investor. Wir können nicht in die Zukunft gucken, aber wir müssen erstmal verstehen, wo wir aktuell stehen. Wo sind wir im Moment? Und jetzt im Moment ist Bitcoin kein großes Zahlungsmittel. Es gibt kleinere Dinge, die man damit bezahlen kann, kleine Nischen. Ab und zu kann man damit was kaufen. Aber nicht flächendeckend und dementsprechend ist der Wert von Bitcoin extrem klein eigentlich, weil ich habe zwar einen Kaufbeleg, dass ich den gekauft habe, ich habe Geld da reingemacht, habe den auf meinem Smartphone. Mehr ist es im Prinzip nicht. Ich weiß, viel Energie wurde da reingesteckt, aber auch das ist kein Wert. Ja, und natürlich, wenn es flächendeckend zur Zahlungsmethode werden würde, dann hätte es einen Wert, ähnlich wie der Dollar und der Euro. Das heißt aber nicht, dass der Wert steigt. Also, das sehe ich im Moment nicht.
Ich sehe das eh genauso wie bei den anderen Fiat-Währungen, dass der gesagt Euro, Dollar. Im Endeffekt steht und fällt alles mit dem Vertrauen. Wenn wir jetzt alle sagen, hey, der 5-Euro-Schein ist nicht mehr, den nutzen wir nicht mehr, der ist keine 5 Euro mehr wert. Oder halt bei 10, 20, 50, egal bei welchem. Wenn wir sagen, der Euro ist nichts mehr wert, dann ist er auch nichts mehr wert. Also das ist
Absolut.
einfach nur der Glaube dran und das ist bei den Kryptowährungen genauso, das stimmt ja. Du hast absolut recht, wenn das Unternehmen was produziert, dann kann ich das nutzen, dann habe ich das. Das ist ja einfach der Vorteil. Und egal welches Zahlungsmittel das ist, ob das jetzt ein Tauschhandel ist oder halt mit Fiat-Währung gezahlt wird, du hast immer irgendwas davon. Das ist schon ein großer Unterschied, den sollte man nicht vergessen.
Genau, also ja, würde ich auch noch kurz unterstreichen. Also ein Wert hat ja das, was wertvoll für jemand ist. Und wenn jetzt ein Unternehmen ein Haus baut, das ist für mich wertvoll, da kann ich drin wohnen. Und wenn ich mir einen Dollar, wenn ich 10 Dollar auf dem Konto habe, dann ist das für mich wertvoll, weil ich weiß, überall auf der Welt kann ich damit was kaufen. Wenn ich Bitcoin habe, dann ist der Wert, finde ich, einfach fast nicht vorhanden, weil ich fast nichts davon kaufen kann. Und das kann sich ändern, da kann man drauf spekulieren. Ich tue mir da wirklich schwer und mache das nicht.
Sehr gut, danke, danke, danke. Ja, zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal unser Gespräch kurz in drei Regeln gießen, sozusagen. Und da wäre die erste war für mich, ich kaufe nur Unternehmen, die eine echte Krise überstehen können. Also wieder Burggraben. Und auch, das haben wir zwar nicht angesprochen, aber auch, dass die Sicherheitsmarge passt, dass der Wert, der innere Wert, eh Warren Buffett, Stil, zu dem passt, was ich am Markt bezahle, dass ich auch die Möglichkeit habe, ein paar Krisen zu überstehen, ohne dass mein Kurs ins Bodenlose fällt, beziehungsweise eben meine Anlage. Dann ein Thema, das wir bei Brookfield hatten. Wenn ich dem Management nicht vertraue, ist es kein Investment. Also umgekehrt, du vertraust sehr stark auf den CEO von Brookfield, auf seine Anlagestrategie, genauso wie bei Warren Buffett. Deswegen sind es für dich starke Investments. Und das wäre mit Tesla durchgesprochen. Ich bevorzuge Substanz und keine Stories, die nur von Hoffnung leben. Tesla ist schon immer sehr auf Hoffnung und auf die Zukunft ausgerichtet. Es hat lange gut funktioniert, aber im Gegensatz zu anderen Unternehmen siehst du da nicht so viel Substanz, wenn ich das jetzt so richtig zusammengefasst habe.
Perfekt. Ja, genau
Sehr
richtig
gut.
zusammengefasst.
Dann sage ich, Dominik, danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke natürlich an die Zuhörer, dass sie sich die Folge angehört haben.
Dankeschön.
Danke, dann kann ich nur das sagen. Ich nehme mir aus der Folge mit, dass ich zuerst den Burggraben prüfe und schaue, was ist Substanz, was ist Fantasie. Und dann schaue ich mir natürlich auch noch den Preis an. Und dann kann man mit ruhigem Gewissen investieren und auch gute Rendite mitnehmen. Und somit sage ich danke nochmal und wir hören uns im nächsten Stock Talk.
Ciao, Dankeschön.